heute Morgen zum Gottesdienst hier in der Freien Evangelischen Gemeinde in Dortmund-Körne. Hat der ein oder andere die Melodie von dem Lied erkannt? Da berühren sich Himmel und Erde. Seinerzeit beim Turmbau von Babel wollten die Leute auch, dass sich Himmel und Erde berühren, dass der Turm in den Himmel ragt. Zu diesem Thema wird uns unser Pastor Arne Völkel heute die Predigt halten, zum Thema Sprachverwirrung. Da sind wir schon ganz gespannt. Ja, viele fragen, was hat er denn da gemacht? Bevor mich gleich jeder anspricht, der es noch nicht weiß, ich habe lernen müssen, dass man mit 51 Jahren nicht mehr unbedingt über einen Jägerzaun klettern soll, weil da kann man sich die Hand beibrechen. Ich mache es nicht mehr. Ich möchte uns grüßen mit der Losung und dem Lehrtext für den heutigen Tag. Im Prediger 8, Vers 15 steht: Ich pries die Freude, dass der Mensch nichts Besseres hat unter der Sonne, als zu essen und zu trinken und fröhlich zu sein. Das bleibt bei ihm, bei seinem Mühen, sein Leben lang, das Gott ihm gibt unter der Sonne. Dazu der Lehrtext im 1. Timotheus 4, Vers 4. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Ich möchte gerne mit uns beten. Wem es möglich ist, möchte ich bitten, dazu aufzustehen. Ja, lieber Vater, lieber Herr Jesus, ich möchte dir ganz, ganz herzlich danken. Du hast einen neuen Tag erschaffen, den wir dankbar aus deiner Hand nehmen dürfen. Die Sonne scheint, wir haben heute einen Ruhetag, dein Tag, den Tag des Herrn. Wir haben die Möglichkeit, hier gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Da möchte ich dir ganz, ganz herzlich verdanken. Und überall um diese Zeit auf der Welt finden Gottesdienste jetzt gerade statt, heute, jeden Tag. Segne sie alle. Du hast es uns verheißen, dass du mitten unter uns bist. Und wir freuen uns über diese Verheißung und sind dankbar, deine Nähe, deine Gegenwart jetzt spüren zu dürfen. Amen. Lasst uns gemeinsam singen, aber der Herr ist immer noch größer. Ein wunderschönes Loblied.
viele Termine in der Gemeinde. Wie immer stehen sie hier hinten auf dem Zettel vom Gottesdienstmanuskript, die ihr nachlesen könnt. Auf einiges möchte ich besonders hinweisen. Einmal auf nächste Woche, auf das Mittagessen. Bist du neu in unserer Gemeinde? Kommst du aus einer anderen Kultur? Willst du die Gemeinde mal ganz persönlich erleben? Nach dem Gottesdienst zum Mittagessen eingeladen werden? Nette Leute hier aus der Freien Evangelischen Gemeinde kennenlernen? Mit der Aktion Fremde werden Freunde am kommenden Sonntag ist das möglich. 11 Gastgeber laden zu sich nach Hause zum Mittagessen ein. Wenn du einer der Gäste sein willst, dann trage dich in eine der Listen ein, die im Foyer unserer Gemeinderäume am Magnetbord liegen, die hinten dicht beim Aufzug. Wenn du Besucher unseres Gottesdienstes kennst, die auf Fragen oben mit Ja antworten würden, dann erkläre ihnen die Aktion und ermutige sie auch noch, sich einzutragen. Wichtig für Teilnehmer: Wenn du deinem Gastgeber ein Geschenk machen willst, bitte nur eine langstielige Rose mitbringen. Sonst nichts. Unsere Diakonatsleiterin für Kinder, Claudia Rolfing, fliegt am Mittwoch nach Mali. Einfach im Gebet bitte ich euch, sie zu unterstützen, dran zu denken. Dort besichtigt sie ein Projekt, wo Schulen gebaut werden. Nächsten Mittwoch fliegt sie nach Mali. Unser Pastor Rolf Zyrus predigt heute in Holzwickede. Und wir haben schon viele E-Mails bekommen, alle Jahre wieder oder alle 2 Jahre wieder, zum Thema Ostergarten. Da werden wir nun einen kleinen Film zu sehen.
Wir haben einen Ostergarten besucht, nämlich den in der Freien Evangelischen Kirche in Dortmund-Körne. Ja, worum geht's eigentlich ganz genau bei Ostern? Das werden uns kleine Christen jetzt genauer ergründen. Denn der Beitrag beginnt mit einer Umfrage. Die Frage also, warum feiern wir eigentlich Ostern? Hier die Umfrage genau dazu.
Da kommt der Osterhase und versteckt Eier in den Garten.
Dann können wir die suchen. Und die sind bunt, die Ostereier.
Und wenn die kaputt gehen, können wir die Eis essen.
Aber Ostern ist auch die Geschichte von Jesus und seiner Auferstehung. Und das sollen die Vorschulkinder des Kindergartens zum Guten Hirten heute lernen. Deshalb besuchen sie den Ostergarten der Freien Evangelischen Kirche in Dortmund.
Die Ostergeschichte ist heute bei vielen Menschen unbekannt und wir wollen sie einfach wieder bekannt machen durch dieses Projekt. Und zwar sollen die Menschen wollen nicht nur einen drögen Text hören oder lesen, sondern das Besondere am Ostergarten ist, dass wir alle Sinne ansprechen.
Der Ostergarten ist eine Zeitreise ins alte Jerusalem. In biblischem Gewand führt Projektleiter Klute seine kleinen Gäste in die Vergangenheit. Licht, Ton und eine detailgetreue Kulisse sorgen dafür, dass alles ganz echt wirkt.
Hallo, herzlich willkommen. Kommt hier rein.
Auf den Spuren von Jesus Christus nehmen die Kinder Platz an der Tafel zum Abendmahl. Ganz so, wie es die Jünger vor 2000 Jahren wohl auch getan haben.
Zur Erinnerung an die Tränen.
Je besser die Details sind, desto mehr können sich die Besucher auch in die Geschichte reinbegeben. Das heißt, sie sehen ganz viele Einzelheiten, wie es damals war oder gewesen sein könnte, damit sich die Besucher ganz auf das Geschehen, ganz auf die damalige Zeit konzentrieren können.
Und so erleben sie auch die schrecklichen Stunden vor Jesus' Kreuzigung. Die Kinder hören gespannt im nächtlichen Garten Gethsemane, wie Jesus mit Gott spricht.
Ich bin hier. Ich verlasse dich nicht.
Sie erfahren, wie er verraten und schließlich ans Kreuz genagelt wird, verspottet von den Römern. Eigentlich starker Tobak für Kinder im Vorschulalter.
Manchmal sind welche dabei, die auch weinen tatsächlich, also die dann Angst haben und weinen, aber hinterher ist dann auch wieder gut.
Die Kinder vom guten Hirten sind tapfer, auch als es ins dunkle Grab geht, aus dem Jesus ja auferstanden ist. Lange muss auch niemand drin bleiben, denn die Reise geht sofort weiter ins Paradies. Hier können sich die Kinder von der anstrengenden Zeitreise erholen.
Lebe dein Leben mit mir. Und du findest Ruhe, Frieden und neue Kraft. Jeden Tag.
Es war doch ganz dunkel die ganze Zeit, ne? Und wie fandest du das?
Gut.
Ja, warum?
Ich habe mich nicht gefürchtet, dass am Ende alles wieder gut war und dass Jesus noch am Leben ist.
Ich war überrascht, wie interessiert die Kinder waren, wie aufmerksam sie zugehört haben. Und ich denke, die nehmen ein ganzes Stück von dieser Erfahrung auch mit nach Hause.
Happy End in der Bibel. Aber der Osterhase wird wohl trotzdem weiter durchs Osterfest hoppeln.
Ja, danke. Ja, das soll er ja auch.
Ja, und damit der Ostergarten auch wieder so erfolgreich wird, brauchen wir noch Mitarbeiter in vielen Bereichen. Hinten auf dem Tisch, da liegen Listen aus, da kann man sich eintragen, werden Mitarbeiter gesucht und ja, macht kräftig Gebrauch davon, damit der Ostergarten erfolgreich wird. Und der Christian Kneipp wollte auch noch was dazu sagen.
Ja, guten Morgen erstmal. Eigentlich ist dem nicht mehr viel hinzuzufügen, ist alles gesagt worden. Von meiner Seite aus nur noch einmal, geht in euch, geht ins Gebet mit Gott, ist das ein Zeichen für euch, dass ihr mit an diesem Ostergarten mitarbeitet und Teil davon werdet. Danke.
Dann bitte ich Sabine Friemann nach vorne. Sabine, bitteschön.
Dankeschön. Wir haben auch eben gesungen, dass Gott immer da ist und uns auch in Krankheit und Leid begleitet. Und heute wollen wir für die Esther Neufeld beten, unsere Missionarin in Ecuador. Und die steht in der seelsorgerlichen Begleitung von lateinamerikanischen Missionaren. Und da ist in den Herkunftsfamilien manchmal ganz viel Krankheit, Tod, und ja, finanziell, dass die auch ganz wenig Geld haben. Und ja, wir wollen einfach für die Missionarskandidaten auch beten, dass sie gut auf ihren Dienst vorbereiten. Und da soll ich euch aber auch von Esther noch sagen, dass sie spürt, dass das Gebet schon jetzt erhört wird. Sie hat eine ganz hochmotivierte Gruppe und die wollen wachsen in Gott. Und trotz dieser Schwierigkeiten, die sie haben in ihren Herkunftsfamilien. Und da bitte ich euch, dass wir jetzt mal für sie eintreten im Gebet. Ja, Herr, ich danke dir überhaupt dafür, dass es so viele Missionskandidaten gibt aus Peru, aus Mexiko und Bolivien. Herr, die kommen aus Familien, wo Krankheit, Not, Leid, Geldmangel natürlich auch, aber auch wirklich Schwierigkeiten, die wir uns nicht vorstellen können, da sind, Herr. Und ich danke dir einfach für die Arbeit von Esther, dass sie diese Missionare begleitet. Und tu doch einfach Zeichen, Herr, und wir wissen, du kannst das, auch in ihren Herkunftsfamilien. Und dass sie gut vorbereitet werden und zu einem guten Team zusammenwachsen, Herr. Und dass du sie erfreust, Herr, wie du uns auch erfreust mit diesem Gottesdienst, Herr, und mit so vielen guten Sachen, die wir hier haben, Herr. Wir bitten dich für sie. Legen sie dir ans Herz. Amen.
Großer Gott, wir loben dich. So heißt das nächste Lied, auch ein wunderschönes Loblied an unseren großen Herrn. Wir sammeln dazu die Kollekte ein. Die ist bestimmt für die Belange der Gemeinde und vorrangig natürlich für die Erneuerung unserer Heizungsanlage. Und da hinten ist jetzt dieses Barometer, wie viel schon für die Heizung zusammengekommen ist. Also da müssen noch ein paar Euros rein. Und danke für alle, die schon dafür gegeben haben und auch tolle Ideen da schon mit auf den Weg gebracht haben, wie wir die Heizung finanzieren können. Ja? Alles klar, Frau Müller-Meisenbach. Bis gleich dann. Ja, ich fange schon mal an. Ja, wunderbar. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren von der Presse, dass Sie zu dieser Pressekonferenz gekommen sind. So zahlreich erschienen, zeigt mir doch, dass wir ein großes Interesse haben. Mein Name ist Frank Abel. Ich bin der Bürgermeister von Babel, genau. So war ja seinerzeit der Werbeslogan, mein Wahlkampfslogan für die letzte Kommunalwahl. Und wie Sie sehen, haben Sie den richtigen Mann gewählt. Schauen Sie sich an, unser Milliardenprojekt, der Turm. Ein Wahnsinn, gigantischer Bau, den wir dort hinbekommen. Wir Menschen arbeiten zusammen, wir schaffen es, die Himmelsspitze zu durchbohren. Wir nähern uns quasi Gott. Und ich kann nur sagen, die luxuriösen Eigentumswohnungen, die wir dort mitverbauen, sind zu 85% schon verkauft. Hochwertige Gastronomiegeschäfte, Friseur, alles ist dort, wird angeboten und wir haben ja die meisten Lokale schon vermietet. Und wenn das große oben das Plateau entsteht, dieses riesige Plateau mit einem Wellnesscenter, Fitnessoase und einem großen Schwimmbad, das wird die Superlative. So, heute für Sie, die Damen und Herren von der Presse, habe ich auch meine Bauleiterin und die leitende Architektin, Henriette Müller-Meisenbach. Sie steht Ihnen auch noch für Fragen zur Verfügung. Frau Müller-Meisenbach, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ja, danke.
Mal aktuell. Geben Sie doch einfach mal ein bisschen ein Statement, wie unser Milliardenprojekt, das gigantische, momentan läuft, wie der Stand der Technik gerade ist, wie der Stand des Baues ist.
Ja, also auch herzlich willkommen von meiner Seite. Vielen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich muss sagen, dieses Bild ist noch aus den Anfängen. Also es ist ganz viel besser geworden. Ein architektonisches Meisterwerk, ein Mammutprojekt, an Modernität nicht zu übertreffen, ein Millionenprojekt, Milliardenprojekt und Weltneuheit. Und ich muss sagen, wir liegen im Zeitplan richtig gut.
Dank Ihnen.
Ganz toll. Nein, ich muss den Dank gerne weitergeben an meine vielen, vielen Mitarbeiter. Wir haben so toll zusammengearbeitet. Es waren an...
Hä? What's that? What's it? What's it?
Hello, you do good, hä?
Hä? What?
Helge, hüde, hege, hedege, hüde.
Hedege.
Helge.
What? What's the matter?
Hedegele, hä?
I don't understand. Stand.
Hä?
Hello? Yes? Yes, Frank Abel. What? Yeah, eh? What's the matter? I don't understand anything. No people, no person, no.
Hello? Hey? Hello? Hello.
What's that?
Das Problem der Sprachverwirrung. Das Problem der Sprachverwirrung kennen wir, auch wenn wir dieselbe Sprache sprechen. Und unsere beiden Protagonisten hätten sie länger noch miteinander in derselben Sprache gesprochen, ganz ähnliche Probleme bekommen, wenn nämlich die Architektin mit dem Fachsimpel begonnen hätte. Und der Bürgermeister, dieser stolze Patriot, erzählt hätte von seinen politischen Programmen. Das Problem der Sprachverwirrung ist nicht nur ein Problem der Sprache. Auch wenn wir dieselbe Sprache sprechen, verstehen wir häufig einander nicht. Die Unfähigkeit, einander zu verstehen, führt dann im Streit dazu, dem anderen stets das Gegenteil von dem zu unterstellen, was er wirklich sagt. Ich denke, das hat jeder von uns schon erlebt, solche Diskussionen. Je emotionaler beteiligt wir sind, desto komplizierter wird es. Man spricht dieselbe Sprache, verwendet dieselben Worte, dieselben Begriffe und versteht einander dennoch nicht. Artet sich ein Gespräch in einen Konflikt aus, ist es mit der Verständigung bald geschehen. Ich sah die Tage, ihr habt das vielleicht auch mitbekriegt, zunächst hörte ich nur dieses Schreien. Ich mache das jetzt nicht vor, ich kann das nicht so gut, ist nicht meine Sprache. Das Schreien der Zugvögel. Das kann man dieser Tage hören, die ziehen ja zusammen und schreien sich die Kehle aus dem Hals. Und ich beobachtete, über unseren Garten sammelten sich viele dieser Zugvögel, dieser Zuggänse und schrien durcheinander, ein unglaublicher Lärm und ein unglaubliches Durcheinander. Aber das Fantastische zu beobachten ist bei diesen Vögeln immer wieder, nachdem sie sich gesammelt haben aus allen möglichen Himmelsrichtungen, sortieren die sich mit ihrer Schreierei tatsächlich in einen Pfeil und dann geht es ab in eine Richtung. Ein Wunder der Schöpfung, großartig zu sehen. Ich weiß nicht, wie die das machen. Aber die Tiere verstehen sich ganz offensichtlich und bald ist geklärt, wer die Leitung übernimmt und geklärt ist auch, in welcher Reihenfolge man aufgegliedert wie an einer Schnur fliegt. Sogar der Wechsel an der Spitze wird durch dieses Schreien geklärt. Irgendeiner hinten aus dem Zug meldet sich und dann darf der vorne fliegen und der andere darf sich hinten ein wenig ausruhen. Zugvögel sind ein großes Gemenge. Sie verständigen sich und sie verstehen sich. Die Menschen bekommen das nicht mehr hin. Woran liegt das? Gemeinsam sind wir stark. Jeder Mensch, jeder von uns ist auf Gemeinschaft und Gegenüber angewiesen. Und deshalb treibt viele Menschen die Erfahrung ihres Alleinseins so sehr um. Und hinter diesem Alleinsein steckt eine tiefe Angst. Und das ist diese Angst, die unser Predigttext, den ihr auf den Blättern vorfindet, schildert. Die Menschen wollen nicht zerstreut werden. Das ist ihr großes Anliegen. Aber ihre Sehnsucht nach Nähe und Gemeinschaft ist gefährdet. Sie haben mit dem Sündenfall fing es an und setzte sich dann unaufhaltsam fort. Sie haben ihre Einheit mit Gott verloren. Und seitdem fehlt, was sie zusammenhalten könnte. Was lässt sich dagegen unternehmen? Der Bau einer Stadt, die allen Heimat bietet, in denen es Eigentumswohnungen gibt, luxuriöse und Whirlpools und was weiß ich alles. Der Bau einer Megastadt, die allen Heimat bietet, das bietet sich als Lösung an. Dazu ein mächtiges Wahrzeichen, mit dem man sich einen Namen machen kann. Weil sie die Mitte, die gemeinsame Mitte in der Gemeinschaft mit Gott verloren haben, sind sie gezwungen, sich an seine Stelle zu setzen. An dieser Stelle lese ich den Predigttext einmal vor. Die Menschen hatten damals noch alle dieselbe Sprache und gebrauchten dieselben Wörter. Als sie nun von Osten aufbrachen, kamen sie in eine Ebene in Land China und siedelten sich dort an. Sie sagten zueinander, ans Werk, wir machen Ziegel aus Lehm und brennen sie. Sie wollten die Ziegel als Bausteine verwenden und Asphalt als Mörtel. Sie sagten, ans Werk, wir bauen uns eine Stadt mit einem Turm, der bis an den Himmel reicht. Dann wird unser Name in aller Welt berühmt. Dieses Bauwerk wird uns zusammenhalten, so dass wir nicht mehr über die ganze Erde zerstreut werden. Da kam der Herr vom Himmel herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die sie bauten. Als er alles gesehen hatte, sagte er, wohin soll das noch führen? Sie sind ein einziges Volk und sprechen alle dieselbe Sprache. Wenn sie diesen Bau vollenden, wird ihnen nichts mehr unmöglich sein. Sie werden alles ausführen, was ihnen in den Sinn kommt. Und dann sagte er ans Werk, wir steigen hinab und verwirren ihre Sprache, damit niemand mehr den anderen versteht. So zerstreute der Herr sie über die ganze Erde und sie konnten die Stadt nicht weiterbauen. Darum heißt diese Stadt Babel, denn dort hat der Herr die Sprache der Menschen verwirrt und von dort aus die Menschheit über die ganze Erde zerstreut. Das also ist das Motiv, der Wunsch. Sie wollen nicht allein sein, die Menschen, sie möchten nicht zerstreut werden. Und so finden sie es zusammen in maßloser Selbstüberschätzung. Und das kennen wir heute auch, wo sich Einzelpersonen zum Maßstab für andere setzen oder sich ganze Völker für den Nabel der Welt halten, da treibt das unweigerlich und unaufhaltsam in die Katastrophe. Dazu kommt es nicht zu dieser Katastrophe, weil die Menschen daran denken, gegen Gott zu sündigen, sondern dadurch, dass sie sündigen, indem sie überhaupt nicht mehr an Gott denken. Das ist ja das Verblüffende an diesem Text, von Gott ist da überhaupt keine Rede. Ihr Problem ist eigentlich nicht, dass sie sündigen gegen Gott, sondern dass sie Gott völlig vergessen haben. Sie wollen nicht mit Gewalt den Himmel stürmen, sondern die Folgen der Gottesferne selbst. Diese Gottesferne wollen sie meistern. Und so machen auch wir uns an die Bewältigung unserer Lebensprobleme, die für Einzelne und die Völker nicht bestehen würden, wenn wir mit Gott in Einklang stehen würden. Einen Turm zu bauen, der bis an den Himmel reicht, ist das Ziel, weil der Himmel der Raum, der Ort ist, da Gott wohnt. Genauer gesagt, da, wo Gott einmal wohnte. Wenn aber nun der Himmel leer geworden ist und Gott tot, dann müssen die Menschen sich vereinen, um sich dorthin zu setzen, um eine neue Mitte zu finden, sich neu zu platzieren, sich selbst an Gottes Platz zu setzen. Ist Gott aus dem Himmel verwiesen, das sagt uns dieser Bibeltext, ist Gott aus dem Himmel verwiesen, dann gibt es nichts mehr, was uns Menschen untereinander zusammenhält. Dann gibt es nichts mehr, was uns verbindet, als dies, dass wir uns selbst miteinander verbinden. Und genau das will einfach nicht gelingen. Auf nach Osten, so lesen wir in diesem Predigtext. Und wir erinnern vielleicht, das haben wir schon einmal gehört, nämlich in Kapitel 4, Vers 16. Kain ging vom Herrn weg und ließ sich im Land Not nieder, östlich von Eden. Auch er, so lesen wir dort, wollte sesshaft werden, wollte sich niederlassen. Auch er wollte es so, wie die Turmbaugeschichte beschreibt. Und wir erinnern uns, Kain befand sich auf der Flucht. Nicht allein vor Menschen, sondern weg von Gott. Hier in Kapitel 11, am Ende dieser Urgeschichte der Bibel, ist es nicht anders. Das Thema wird noch einmal aufgegriffen, aber nun betrifft es nicht Einzelne, sondern es betrifft die Menschen, die ganze Menschheit. Auch sie brechen wieder auf, wiederum nach Osten. Also in die gleiche Richtung wie Kain, also in die Richtung immer weiter weg vom Anfang, immer weiter weg vom Paradies, immer weiter weg von der Gemeinschaft mit Gott. Immer weiter weg aus Gottes Augen. So weit, dass er gar nicht mehr zu sehen ist, dass er keine Rolle mehr für die Menschen spielt, dass sie sich an seine Stelle setzen. Denn Einheit Eine Mitte braucht der Mensch. Doch mit ihrer Flucht entkommen die Menschen Gottes Anspruch und auch seinem Zugriff nicht. Wenn man diesen Text liest aus 1. Mose 11, dann ist man zunächst einmal überrascht, weil wir in Kapitel 10, ein Kapitel zuvor, Folgendes lesen. 10,1. Hier ist die Liste der Nachkommen Noahs. Die Nachkommen Javans besiedelten die Küstenländer bis zum Rand der Erde. Diese alle wurden zu Völkern, von denen jedes nach Sippen geordnet in seinem Gebiet lebte und seine eigene Sprache hatte. Die Überraschung ist klar, wenn bereits im 10. Kapitel zuvor davon die Rede ist, dass die Menschen an unterschiedlichen Stellen siedeln und dass sie auch unterschiedliche Sprachen sprechen, wenn auch da im 10. Kapitel schon davon die Rede ist, dass Nimrod Babel gründete, weshalb wird dann hier in Kapitel 11 die Menschheit noch als eine Einheit angeführt? Vers 1. Die Menschen hatten damals noch alle dieselbe Sprache und gebrauchten dieselben Wörter. Weiß der Schreiber der Bibel da nicht, was er da schreibt? Hat er vergessen, was er ein paar Verse vorher ganz anders darstellte? Offensichtlich wird hier in Kapitel 11 noch einmal neu angesetzt, um etwas ganz wesentlich anderes herauszuheben und zu beschreiben. Denn die Völkerdifferenzierung begründet noch nicht das eigentliche Problem der Menschen. Die Völkerdifferenzierung begründet noch nicht, was die Geschichte der Menschen und ihr Miteinander so problematisch macht. Unser Unvermögen, einander zu verstehen. Das arbeitet der Schreiber dieser Kapitel jetzt noch einmal detailliert aus, damit wir verstehen, was das bedeutet in seiner Tiefe, in seinem Kern. Es geht nämlich nicht um unterschiedliche Sprachen wie Englisch, Deutsch und Türkisch. Die Ausbreitung des Menschen über die Erde, Kapitel 10, wächst sich aus zu einem unverständigen Wirrwarr unter den Menschen. Der Reichtum der Entfaltungsformen menschlicher Geschichte verwandelt sich in gegenseitiges Unverständnis, in Fremdheit, ja sogar in Feindschaft. Das muss an sich so nicht sein. Und das ist ja der Traum einer konfliktfreien, multikulturellen Gesellschaft. Das muss uns doch gelingen. An sich darf das doch kein Problem sein. Es ist auch der Traum einer geeinten EU. Es ist der Traum einer Weltfriedensordnung. Es muss uns doch möglich sein, zusammenzukommen, zusammenzufinden, einheitlich zusammenzustehen. Das muss an sich nicht so sein, dass wir uns auseinanderleben, aber es muss so kommen, wenn die Menschen so sind, wie es in ihrem Handeln und Denken in Kapitel 11 zum Ausdruck kommt. Aus der Mitte, aus dem Paradies herausgestürzt, versuchen wir immer aufs Neue zurückzugewinnen, was verloren ist, und wir versuchen, das aus eigenen Kräften herzustellen. Aber bei unserem Weg nach Osten entfernen auch wir uns immer weiter vom Ort der ursprünglichen Bestimmung. Nach Osten ist in dieser Geschichte eine Metapher für die Bewegungsrichtung der gesamten Urgeschichte und der gesamten Menschheit. Nach Osten heißt natürlich nicht politisch östlich, Sowjetunion, keine Ahnung was, Kalter Krieg, nein. Es ist nicht topografisch zu verstehen, sondern theologisch. Es ist ein Zug der gottverlassenden und gottverlassenen Menschheit, immer weiter weg von dem Ort, an dem sie bei Gott war. Es ist die letzte Station ihres buchstäblich fortschreitenden Abfalls von Gott. Statt unseres Anliegens beieinander zu sein, dieses Anliegen tragen wir ja auch in unserer Gemeinde in uns. Das ist ein starker Wunsch und ein Auftrag, haltet die Einheit. Statt unseres Anliegens beieinander zu sein, bewirkt das Nichtverstehen des anderen unsere Trennung. Zerstreuung und Spaltung ist dessen Ergebnis heute, wie es das immer war. Wie oft fahren wir in Gesprächen und Diskussionen genau das als Ernte ein, was wir zu verhindern versuchten? Und ich bin mir sicher, du bist auch schon in das ein und andere Gespräch gegangen mit der steten, festen Absicht, eine Klärung herbeizuführen. Und du hast gesprochen mit deinem Gegenüber und vielleicht waren es auch viele, die sich dort zusammenfanden. Und es gab ein Hin und ein Her und am Ende gab es ein Auseinander. Kein Zusammen. Und wir leiden daran, weil wir es wirklich gut meinen, weil wir uns bemühen, weil wir uns Gedanken machen. Und es will nicht gelingen. Offensichtlich ist der Aufstand gegen Gott mit dem Thema des sich nicht mehr Verstehens verknüpft. Der Riss unter dem Menschen, der bei Adam und Eva einsetzte, reißt immer weiter auf. Unverständnis untereinander hat seine Ursache in unserer verkehrten Einstellung zu Gott. Das sagt uns dieser Bibelabschnitt. Dass wir einander nicht verstehen und dazu so häufig nicht in der Lage sind, ist kein Problem der Technik, sondern es ist eine Frage der verkehrten Einstellung. Und zwar nicht nur dem anderen gegenüber, sondern vor allem der verkehrten Einstellung Gott gegenüber. Keine Frage der Technik. Einer achte den anderen höher als sich selbst, wird die Problematik aus 1. Mose 11 in der neutestamentlichen Gemeinde vom Apostel Paulus aufgegriffen. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Wenn jeder nur das Seine sucht, zerfällt die Gemeinschaft. Wer sich den Glaubensgeschwistern als Maß der Dinge vor die Nase setzt, der zerstört Verständigung. Und damit Einheit. Es gibt ein altes Kirchengemeindeliederlied, das heißt ein einig Volk von Brüdern. Das ist das Volk des Herrn. Es klingt fast romantisch, wenn man in die Kirchengeschichte hineinschaut und auch in die Geschichte freier evangelischer Gemeinden und in die Unzahl von Freikirchen, die sich unentwegt bildet. Ein einig Volk von Brüdern. Wie viel Missverstehen, wie viel Streit, wie viel unterschiedlich auseinandergehende Strebungen. Das Einigvolk von Brüdern wird durch den gemeinsamen Glauben an den einen Gott vereint. Umgekehrt besteht die Völkervielfalt gerade darin, dass jedes Volk das andere im Namen seines Gottes ausschließt. Und davon ist die Welt voll. Typisch auch für unsere Tage ist, dass die Menschen die Gefahr, die sie durch ihre Entfremdung von Gott heraufbeschwören, auf sozusagen technischem Wege zu bewältigen suchen. Statt ihr Verhältnis zu Gott zu überprüfen, sehen sie nur die Gefahr, die sich aus ihrem Abfall von Gott ergeben hat und versuchen, diese Gefahr zu lösen mit technischen Mitteln. Vers 3 beschreibt den technischen Fortschritt damaliger Zeit. Sie sagten zueinander ans Werk, wir machen Ziegel aus Lehm und brennen sie. Sie wollten die Ziegel als Bausteine verwenden und Asphalt als Mörtel. Und wir lesen das heute und wir fragen, naja, das war ja nicht die allerneueste Technik. Warum wird das hier beschrieben? Weil es eben so typisch ist und für die damaligen Hörer sensationell. Denn die Menschen damals spauten ihre Häuser, indem sie Bruchsteine aufeinander schichteten. Und wenn sie die aufeinander schichteten, dann kriegte man so ein Etagenhaus hin. Und dazwischen ein bisschen Lehm, damit es nicht so kalt wurde. Und nun kommen die Babylonier und die bauen völlig anders. Die brennen Ziegel. Ein enormer Fortschritt der Technik. Und sie verwenden nicht Lehm zwischen den einzelnen Steinen, sondern Pech. Und das gibt Stabilität. Und das ermöglicht, Türme zu bauen, die 100 Meter hoch sind. Und die finden sich in Babel. Und die hat man ausgegraben. Wahnsinn, sagen die Leute. 100 Meter. Das können die, weil sie eine neue Technik gefunden haben. Erinnern wir uns. Am Anfang hatte Gott dem Menschen den Auftrag gegeben, sich die Erde untertan zu machen. Und technischer Fortschritt war und ist bis heute dafür unabdingbar. Dass Menschen Ziegel brennen, dass Menschen Hochhäuser bauen, dass Menschen Megastädte errichten, dass wir zum Mond fliegen, das menschliche Genom entschlüsseln und Sonden auf Asteroiden landen lassen. Ihr Lieben, damit hat Gott wahrlich kein Problem. Ich erinnere mich, als ich ein Junge war, gab es ja die ersten Mondflüge und dann sagte man in frommen Kreisen, das ist die Versuchung des Herrn. Jetzt ist Ende im Gelände. Nein, das gehört zum Auftrag Gottes an die Menschen. Macht euch die Erde untertan. Technischer Fortschritt, selbstverständlich, ja, gern, das gehört dazu. Damit hat Gott kein Problem. Und das in der wunderbaren Geschichte, grandios, wie ich finde, ausgedrückt, geradezu ironisch wird bemerkt, dass Gott vom Himmel herabsteigen muss, um überhaupt erkennen zu können, was die Menschen denn da bauen. So klein ist der Mensch. Gott steigt herab vom Himmel, um zu erkennen, welche Winzigkeit wir Menschen mit unseren Großtaten als Großtaten feiern. Aber der springende Punkt ist ein anderer. Der springende Punkt ist, die Menschen sagen zweimal Vers 3 und dann wieder Vers 4. Ans Werk! Ans Werk entschließen sich die Menschen. Und ans Werk entschließt sich auch Gott in Vers 7. Diese Parallele ist natürlich nicht zufällig. Ans Werk entschließen sich die Menschen, ans Werk entschließt sich auch Gott, ihr Werk zu beenden. Gott bewahre. Manchmal entflieht uns dieser Seufzer aus der Seele, wenn wir vor einer Katastrophe stehen oder sie kommen sehen, dann sagen wir, Gott bewahre. Und das tut Gott. Er zerstört den Bau, um das Schlimmste für die Menschen zu verhindern. Man hat anhand der Turmbaugeschichte Gott Missgunst unterstellt und daran verdeutlichen wollen, dass die jüdisch-christliche Religion ja nur daran gelegen ist, den Menschen möglichst klein zu halten. Weil Gott sich fürchten müsse, vom Menschen abgesetzt zu werden. Wir benötigen die Hypothese Gott nicht mehr, ist dazu der selbstüberschätzende Satz. Doch das Gegenteil ist der Sinn der biblischen Erzählung. Gott hat keine Angst vor dem Menschen. Ihm geht es beileibe nicht darum, uns klein und gering zu halten oder dich persönlich. Nein, diese Situation, Kapitel 11, gleicht auch wiederum der Situation, Kapitel 3, da Gott den Menschen nach dem Sündenfall des Paradieses verwies. Gott sieht voraus, was aus dem Tun des Menschen folgen wird. Und folgen würde, ließe man ihn einfach gewähren. Die Sorge Gottes, dass dem Menschen nichts mehr unmöglich sein könnte, ist keine Angst vor ihrer Macht, sondern sie gilt der schrecklichen Möglichkeit, dass der Mensch vor nichts mehr Halt machen wird. Ist alles erlaubt, festigt sich keine Gemeinschaft, sondern es gefährdet sie. Wenn in einer Gemeinschaft alles erlaubt ist, dann festigt es diese Gemeinschaft nicht, sondern dann gefährdet es diese Gemeinschaft. Denn wenn alles erlaubt ist, ist der Satz, alles ist möglich, der Schritt ins totale Chaos. Wenn alles erlaubt ist, dann ist der Satz, alles ist uns möglich, der Schritt ins totale Chaos. Und das zu verhindern, motiviert Gottes Eingreifen, seine Sorge um den Menschen begründet, dass er mit der Verwirrung ihrer Sprache Vorsorge trifft. Die Einheit der Menschen lag in Gottes Absicht. Jetzt aber zeigt sich, dass das Tun des Menschen nicht Gott bedroht, sondern den Menschen selbst. Und unser Marsch nach Osten, weg von der Gemeinschaft mit Gott, das ist es, was uns gefährdet. Unsere Hybris, in der wir uns selber an erste Stelle setzen, das ist das, was unsere Gemeinschaft und Einheit gefährdet. Dieser Wille nach übersteigerter Macht führt notwendig zur Zerstörung der Gemeinschaft. Und so ist dieser uralte Text, wie ich meine, ein hochaktueller Text unserer Zeit, auch unserer Gemeinde. Ich fasse das noch einmal zusammen. Die Turmbaugeschichte sollen wir als Warnung, uns zur Warnung dienen lassen. Die Völkergrenzen sind nicht nur Sprach-, sondern Verständigungsbarrieren. Versteht einer den anderen nicht mehr, obgleich wir dieselbe Sprache sprechen, hat das seinen Grund darin, dass jeder seine eigene persönliche Eigenmächtigkeit in den Vordergrund rückt. Und dagegen ist die ausgefeilteste Kommunikationstechnik machtlos, die wir heute vielleicht auch bewundern und uns darauf einlassen, dass wir sagen, wir wissen etwas von Sachohr, Beziehungsohr, Selbstoffenbarungsohr, Fremdverstehen, riesige Theorien, tolle Bücher, großartig, wir bemühen uns und kriegen es doch nicht hin. Die Technik macht es nicht, sich zu verstehen. Sondern die Mitte in Gott zu suchen und zu finden. Beste Kommunikation bringt Partner, Familien, Kollegen, Volksgruppen und Völker noch nicht zueinander. Eigenmächtigkeit gefährdet die Gemeinschaft. Dass wir uns als das Maß selbst verstehen. Und das gefährdet auch Gemeinde. Darum ruft uns die Turmbaugeschichte dazu auf, innezuhalten. Die Einheit, die wir anstreben, nach der wir uns so sehr sehnen, ist gefährdet, wenn wir beginnen, nach Osten zu ziehen, wenn wir uns von unserem Ursprung in Gott entfernen, wenn wir uns auf das verlassen, was wir selbst bewerkstelligen können, wenn wir das Gebet vergessen, wenn wir uns selber nach vorne setzen und dem anderen vor den Kopf. Setzen wir uns nicht selbst zur Mitte und zum Maß. Wir zerstreuen uns, wenn wir glauben, selber den totalen Durchblick zu haben, auch den totalen Durchblick im Bibellesen. Und wir zerstreuen uns, wenn wir uns persönlich einen Namen machen wollen, statt gemeinsam den Namen Gottes zu suchen. Amen.
glaube, in dem ersten Lied stehen zwei Dinge, die, glaube ich, die sehr wichtig sind und die unsere Sichtweise einfach stark beeinflusst. Diese Stadt, diese Straßen, diese Wege, diese Kirche, dieses Land und diese Menschen gehören dir, Gott. Ich glaube, es ist eine Sichtweise, die uns hilft, einfach die Dinge richtig zu sehen und vielleicht den Blick dafür zu kriegen, was notwendig ist. Und wenn alle Völker vor dir stehen und alle Augen auf dich sehen, gehört die Ehre dir allein. Den Blick für Jesus zu haben und ihm die Ehre zu geben für das, was er getan hat und was er tut. Und wir wollen das in der Anbetung tun und wollen uns fokussieren, einfach auf Jesus fokussieren, auf Gott, der die Mitte und der Mittelpunkt, der Dreh- und Angelpunkt für alles Leben ist.
Diese Stadt, diese Straßen, diese Wege gehören dir, diese Kirche, dieses Land, diese Menschen gehören dir, diese Hände, dieses Herz, dieses Leben gehört dir. Dazu sind wir berufen, zu tun, was du von uns willst, die Schwachen zu stärken, mit Armen zu teilen und Boten des Friedens zu sein. Verlorene suchen, die Wunden zu heilen und aufstehen für Wahrheit und Recht. Die Tränen zu trocknen und Freiheit verkünden für die, die im Dunkeln sind. Diese Stadt, diese Straßen, diese Wege gehören dir, diese Kirche, dieses Land, diese Menschen gehören dir, diese Hände, dieses Herz, dieses Leben gehört dir. Dazu sind wir tun, was du von uns willst, die Schwachen zu stärken, mit Armen zu teilen und Boten des Friedens zu sein. Verlorene suchen, die Wunden zu heilen und aufstehen für Wahrheit und Recht, die Tränen zu trocknen und Freiheit verkünden für die, die und alle Augen auf dich sehen, gehört die Ehre dir allein, gehört die Ehre dir allein. Wenn alle Völker vor dir stehen und alle Augen auf dich sehen, gehört die Ehre dir allein, gehört die Ehre dir allein. Die Schwachen zu stärken, mit Armen zu teilen und Boten des Friedens zu sein. Verlorene suchen, die Wunden zu heilen und aufstehen für Wahrheit und Recht. Die Tränen zu trocknen und Freiheit verkünden für die, die im Dunkeln
Jesus sei die Mitte,
Jesus sei das Ziel, das ist meine Bitte, alles was ich will, ich geb dir mein Leben, um dich soll es gehen, und mein ganzes Streben soll sich um dich drehen. Errichte ich den Blick und alles andere tritt zurück. Du weißt, mein Herz sehnt sich nach dir. O Jesus, werde groß in mir. Jesus sei die Mitte, Jesus sei das Ziel. Das ist meine alles, was ich will, ich geb dir mein Leben, um dich soll es gehen, und mein ganzes Streben soll sich um dich drehen. Ich will dich lieben immer mehr, mit meinem ganzen Herzen her, mit dem Verstand und dem Gefühl, mit aller Kraft, das ist mein Ziel.
Jesus sei die Mitte,
Jesus sei das Ziel, das ist meine Bitte, alles was ich will, ich geb dir mein Leben, um dich soll es gehen, und mein ganzes Streben soll sich um dich drehen.
Jesus sei die Mitte.
Durch Gnade steh ich hier, vor deinem Thron, mein Gott, bei dir. Der mich erlöst hat, lädt mich ein, ganz nah an seinem Herz zu sein. Durchbohrte Hände halten mich, ich darf bei dir sein, ewig leben. Will mich mein Herz erneut verdammen und Satan flößt mir Zweifel an. Hör ich die Stimme meines Herrn, oh, die Furcht muss fliehen, denn ich bin sein. O preis den Herrn, der für mich kennt und meine Seele ewig schützt. Sprache! jede Schönheit übertrifft. Die Liebe in Person ist hier. Gerecht und treu steht er zu mir. Alon, Salon, reich niemals aus, ihn so zu ehren, wie es ihm gebührt. Mutig komm ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein, du nennst mich ganz dein.
Du bist die Mitte, Herr. Du bist der Dreh- und Angelpunkt für unser Leben, für unsere Lebensqualität. Herr, alles, was wir festhalten, alles, was wir besitzen, macht uns unfrei, kostet unsere Kraft, kostet unsere Energie und macht uns oft sprachlos, die mit dem anderen überhaupt zusammenzukommen. Herr, aber du bist der Herr, der uns zusammenführt. Du bist der Herr, dem alles gehört. Du bist der Schöpfer. Du bist der große Gott, der alles wieder zusammenfügt, was zusammengehört. Und dafür biete ich dich an.
Ja, Herr, wie oft rede ich mit Leuten in der gleichen Sprache, die wir sprechen? Wie oft höre ich vielleicht nicht richtig zu? Wie oft kommt was falsch an? Wie schnell entstehen Missverständnisse dadurch? Ich möchte dich bitten für uns alle, mach uns offen für den anderen. Lass ihn uns richtig hören, richtig sehen. Hilf uns dazu. Segne uns. Amen.
Nur den Saum deines Gewandes einen Augenblick berühren und die Kraft, die von dir ausgeht, tief in meine Mitte. deinen Augen, nur ein Wort aus deinem Mund. Und die Heilungsströme fließen, meine Seele wird gesund. Jesus, berühre mich, hole mich ab, öffne die Tür für mich. Nimm mich an deine Hand, entführe mich in deine Gegenwart. Jesus, ich spüre dich, strecke mich aus nach dir, berühre dich. Und mein Herz brennt von neuem nur für dich in deiner Gegenwart. Nur ein Stück vom Brot des Lebens, nur ein Tropfen aus dem Kelch, dann bin ich mit dir verbunden und mein Hunger wird gestillt. Nur ein Schluck vom Strom des Lebens, von dem Wasser, das du gibst, und die Ströme werden fließen aus der Quelle tief in mir. Jesus, berühre mich, hole mich ab, öffne die Tür für mich. Nimm mich an deine Hand, entführe mich in deiner Gegenwart. Jesus, ich spüre dich, strecke mich aus nach dir, berühre dich. Und mein Herz brennt von neuem nur für dich in deiner Gegenwart. Hey, ich bin nicht für dich, bin oft so weit weg von dir. Doch in deiner Liebe kommst du auch zu mir. Tür für mich, nimm mich an deine Hand, entführe mich in deine Gegenwart. Jesus, ich spüre dich, strecke mich aus nach dir, berühre dich, und mein Herz brennt vor neuem nur für dich in deine Gegenwart.
Shine.
bist du. Für den König, für sein Schwert, das den Feind, das fürchten lehrt. Unsere Freiheit garantiert und zum Schutz unsere Grenzen markiert.
Einige Hinweise noch, falls du dich angesprochen fühlst von der Predigt, falls dich etwas bedrückt, falls du reden möchtest, falls du für dich beten lassen möchtest, kannst du das hier tun. Hier vorne bei den Bänken sind Mitarbeiter, die dir zuhören, die mit dir beten. Das ist eine gute Sache, macht Gebrauch davon. Herzliche Einladung zu einer Tasse Kaffee, Tee, ein Glas Wasser, noch im Foyer zu verweilen oder bei dem schönen Wetter auch draußen auf ein Gespräch. Oder ein wenig Gemeinschaft zu haben. Die Gesprächsinsel ist auch besetzt, auch von Leuten von der Gemeindeleitung. Das ist ein Tisch, da ist so ein Fähnchen dran, Gesprächsinsel. Wer also mit der Gemeindeleitung ein Gespräch haben möchte, mit Leuten der Gemeindeleitung, herzliche Einladung dazu. Die freuen sich auch, wenn ihr vorbeischaut. Zum Gebet unseres Herrn und zum Schlusssegen bitte ich, wem es möglich ist, aufzustehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und dich zu schützen. Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen. Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst, und dich aus der Schlinge zu ziehen. Der Herr sei in dir, wenn du traurig bist. Der Herr sei um dir herum, um dich zu verteidigen, wenn andere über dich herfallen. Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. So segne dich der gütige Herr. Amen. Gott befohlen, allen noch einen gesegneten, schönen Sonntag und eine gute Woche, bis wir uns wiedersehen.